Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts Die Waldbrandforscher. Der Titel der heutigen Folge lautet Schutzwälder und das Feuer am Dach. In dieser Episode widme ich mich den beiden thematischen Waldbrand-Hotspots in Österreich und weltweit. Das sind einerseits Schutzwälder, denen speziell im Alpenraum eine große Bedeutung zukommt, und andererseits das sogenannte Wildland Urban Interface, kurz WUI, worunter die Kontaktzone zwischen Vegetation und Siedlungsräumen verstanden wird. Rund 40% der Wälder in Österreich erfüllen eine wichtige Schutzfunktion. Bei der Art des Schutzes unterscheidet man zwischen Objektschutzwald und Standortschutzwald. Ein Standortschutzwald schützt primär den Waldboden vor der Erosion durch Regen und Wind. Die Hauptfunktion eines Objektschutzwaldes hingegen ist, wie der Name schon vermuten lässt, der Schutz von Siedlungen und Infrastrukturen. Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein zerstörter Schutzwald seine Funktionen nicht mehr erfüllen kann und in der Folge Naturgefahren wie Steinschlag, Lawinen, Murren oder eben Erosion auftreten können. Ob ein unkontrolliertes Feuer in einem Schutzwald zu Problemen führt, hängt in erster Linie von der Brandintensität, aber auch von der Art der Vegetation, dem Gelände und der Größe der Brandfläche ab. Die meisten Waldbrände in Österreich sind Bodenfeuer geringer Intensität mit einer Ausdehnung von deutlich unter einem Hektar. Mit solchen Bränden kommt der Wald ohne größere Schäden zurecht, die Schutzfunktion bleibt daher erhalten. Herausfordernd wird es dann, wenn großflächige und intensive Waldbrände und hier speziell Kronenfeuer auftreten. Im heimischen Nadelwald führt ein Kronenfeuer zum Absterben des etablierten Baumbestandes. Das heißt nicht, wie oft in den Medien zu lesen, dass der Wald damit vernichtet ist, denn es gibt immer Bäume, die überleben, das stehende Totholz ist wertvoller Lebensraum und der Wald kehrt in der Regel auch wieder zurück. Die Natur ist an solche Naturkatastrophen angepasst. Sie werden deshalb auch als Störung bezeichnet, die zur natürlichen Walddynamik gehören. Allerdings führt ein Absterben der Altbäume dazu, dass die Schutzfunktion des Waldes nicht mehr so gut erfüllt werden kann. Die Auswirkungen eines intensiven Waldbrandes auf den Schutzwald können direkt oder zeitverzögert sein. Als direkte Auswirkung ist beispielsweise der verbrannte Oberboden, der Humus, anfällig für Erosion, speziell wenn kurz nach dem Waldbrand ein Starkregenereignis auftritt. Hingegen sorgen die Wurzeln der abgestorbenen Bäume noch Jahre nach dem Brand für eine Stabilisierung tieferer Erdschichten. Auch die nach einem Kronenfeuer stehenden Baumriesen schützen anfangs gut gegen Steinschlag und Lawinenabrisse. Doch irgendwann wird die Schutzfunktion des Waldes durch den Zerfall und die Zersetzung des Totholzes zunehmend beeinträchtigt. Wenn sich bis dahin nicht neue Bäume etabliert haben oder technische Maßnahmen zum Schutz darunterliegender Objekte getroffen worden sind, können die Auswirkungen nachhaltiger und dramatischer sein. So sind vermehrt Hangrutschungen, Murren oder größere Steinschlagereignisse möglich. Im Extremfall kann nach einem intensiven Waldbrand auf einem Steilhang der komplette Mineralboden abgeschwemmt werden und nur noch blanker Fels zurückbleiben. Solche Standorte können jahrzehntelang oder sogar für immer kahl bleiben. Wenig verwunderlich herrscht dort auch eine stark erhöhte Gefahr von Steinschlag und Lawinen. Wenn man sich Luftbilder der Alpen ansieht, kann man auffällige Kahlflächen an der oberen Waldgrenze identifizieren, die vor vielen Jahren oder Jahrzehnten durch einen Waldbrand entstanden sind. Oft haben diese Flächen mehrere Merkmale. Erstens handelt es sich meist um steile Hänge. Das ist nachvollziehbar, denn je größer die Hangneigung, desto größer die Erosionsgefahr. Dann sind oft Südhänge betroffen. Auch das ist nicht überraschend, da es auf südexponierten Flächen am trockensten und wärmsten ist. Zudem sind hier Nadelwälder häufiger und intensive Brände wahrscheinlicher. Zuletzt haben viele dieser Kahlflächen gemein, dass das darunterliegende Ausgangsgestein Kalk oder Dolomit ist. Auf solchen nährstoffarmen und wasserdurchlässigen Standorten, die außerdem einen hohen pH-Wert aufweisen, bilden sich häufig Felshumus und Skeletthumusböden aus. Das bedeutet, dass es einen hohen Anteil an nicht verrottetem Pflanzenmaterial gibt. Dieses Pflanzenmaterial besteht in Koniferenwäldern aus abgefallenen Nadeln und Rindenstücken und verrottet deutlich langsamer als Gras oder die Blätter von Laubbäumen. Daneben gibt es in diesen Böden kaum Tonmaterialien für eine tiefgründigere Mineralbodenbildung. Salopp formuliert hat der Boden keine zusammenklebenden Elemente, er ist locker geschichtet und damit erosionsanfällig. Wenn der schützende Waldbestand wegfällt, besteht eine hohe Gefahr für ein vollständiges Verschwinden des Bodens. Zurück bleiben die erwähnten Kahlflächen ohne Gehölze, die höchstens von einigen Gräsern und Kräutern bewachsen sind. Zusammengefasst ist es entscheidend, potenziell gefährdete Schutzwälder auf steilen Hängen vor dem Auftreten von intensiven Waldbränden zu bewahren. Andernfalls riskiert man den Verlust der Schutzwirkung, eine Gefährdung darunterliegender Siedlungsräume und hohe Kosten durch erforderliche Sicherungsmaßnahmen. Kommen wir nun zum WUI-Erlebnis. Zur Erinnerung, das Wildland Urban Interface beschreibt jene Bereiche, in denen es eine enge Verzahnung zwischen Vegetation und Siedlungsräumen oder Infrastrukturen gibt. Das sind genau jene Landschaftsbereiche, in denen ein unkontrolliertes Feuer richtig gefährlich werden kann. Um die Problematik zu verdeutlichen, ein großer oder intensiver Waldbrand in abgelegener Lage ist zwar schwierig zu bekämpfen, aber in der Regel nicht gefährlich und verursacht auch, abgesehen von Beeinträchtigungen des Waldbestandes, keine großen Schäden. Vor allem verglichen damit, wenn Gebäude in Brand geraten würden. Genau dies kann aber geschehen, wenn Waldbrände in der Nähe von Siedlungen auftreten. Wenn in den Medien wieder einmal von Megafeuern berichtet wird, handelt es sich meist um ein solches Szenario. Ein intensiver Vegetationsbrand ereignet sich im Umfeld von Siedlungsräumen und erfasst Wohn- oder Industriegebiete. Ein Übergreifen der Flammen ist speziell dann möglich, wenn das Feuer von starkem Wind angetrieben wird und verbreitet Funkenflug auftritt. Sofern das Feuer in weiterer Folge von Gebäude zu Gebäude springt, wie vor einigen Monaten in Kalifornien der Fall, spricht man nicht länger von einem Waldbrand, sondern von einem Urban Fire, auf Deutsch Stadt- oder Siedlungsbrand. Damit soll verdeutlicht werden, dass nicht länger die Vegetation der Hauptträger des Feuers ist, sondern menschliche Bauwerke. Gerade bei solchen Vegetationsbränden, die sich in Gebäudebrände verwandeln, zeigen sich die Problematiken des Wildland Urban Interface. Die Schäden steigen exorbitant, es besteht eine akute Gefährdung von Menschenleben und die Brandbekämpfung wird noch einmal erschwert, da eine Bekämpfungstriage notwendig ist, um zu entscheiden, welches Gebäude man versucht zu schützen und welches man aufgibt. Die potenzielle Umwandlung von Waldbränden in Siedlungsbrände oder überhaupt das Übergreifen von Vegetationsbränden auf Gebäude und Infrastrukturen kann durch präventive Maßnahmen entscheidend beeinflusst werden. Hierbei geht es darum, einerseits die Kontaktzone zwischen Vegetation und Siedlungsraum und andererseits gefährdete Gebäude so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Übergreifens der Flammen minimiert wird. Wie könnten solche Maßnahmen aussehen? Sie beginnen bereits mit sehr grundlegenden Dingen, die in Österreich und generell in Mitteleuropa keinerlei Beachtung finden, beispielsweise ein möglichst großer Abstand zum geschlossenen Waldbestand. Wenn man bei uns durch das Randgebiet einer beliebigen Stadt fährt, findet man regelmäßig Häuser oder Industriegebäude vor, die direkt an einen dichten Waldbestand angrenzen oder sogar von diesem umschlossen werden. Wenn es sich bei dem Wald dann auch noch um einen reich strukturierten Nadelwald handelt, ist die Gefahr eines Kronenfeuers und damit ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude deutlich erhöht. Hier können Maßnahmen helfen, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Kronenfeuern minimieren. Dazu zählen das Auflichten des Bestandes, die Vermeidung von Feuerleitern, das Forcieren von weniger brandgefährdeten Laubbaumarten oder ein aktives Brennstoffmanagement wie Beweidung oder kontrolliertes Abbrennen. Aber das ist ein anderes Thema und werde ich ein andermal beleuchten. Bewegt man sich in Richtung gefährdeter Gebäude, ist ein wichtiger Aspekt die Gestaltung der umgebenden Frei- und Gartenfläche. So können ein angelegter Teich oder ein Swimmingpool als Löschwasserreserve dienen. Nadelgehölze am Grundstück sind hingegen leicht entzündliche Funkenfänger, besonders während Dürreperioden. Wenn das Grundstück von einer hohen Thujenhecke umschlossen wird, die vielleicht noch bis zum Hausdach heranreicht, sind das keine guten Voraussetzungen, um bei einem nahenden Waldbrand ungeschoren davonzukommen. Auch brennbare Elemente wie Holzschuppen, Holzmöbel oder mit Kunststoff verkleidete Terrassen sind potenzielle Sprungbretter für ein Feuer. Das Dach eines Gebäudes ist bei Funkenflug der wichtigste Faktor. Handelt es sich bei der Dachbedeckung um entzündliche Materialien oder haben sich beispielsweise in der Dachrinne Laub und Nadeln angesammelt, bedeutet das eine höhere Gefährdung für ein Übergreifen des Feuers. Daneben hat auch die Brennbarkeit von Fenstern, Balkonen und Türen Einfluss darauf, ob die Flammen das Gebäude erfassen. Selbst Belüftungs- und Ventilationsschächte können als Eintrittspforte für Funken dienen, wie Untersuchungen aus Südeuropa gezeigt haben. In Summe gibt es also viele Bereiche an Gebäuden und in ihrem Umfeld, die sich darauf auswirken, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Vegetationsbrand gefährlich wird. Selbstverständlich ist bei der Abschätzung der Gefährdung auch die Brandintensität entscheidend. Ein Bodenfeuer geringer Intensität stellt kaum eine Gefahr dar, während ein Flugfeuer, das ist ein Kronenfeuer bei starkem Wind, durch Funkenflug noch hunderte Meter vor der eigentlichen Flammenfront neue Brände entfachen kann. Die Rauchentwicklung bei einem Waldbrand korreliert zwar nicht direkt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feuers, doch sind die Rauchgase, darunter das giftige und sehr gefährliche Kohlenmonoxid, die Hauptverursacher von Todesfällen bei Waldbränden. In jedem Fall ist es wichtig, die Eigenverantwortung von Wald- und Hausbesitzern entlang des Waldland-Urban Interface zu betonen. Mit Brandbewusstsein und Hausverstand setzt man neben sein Eigenheim am Rand des Kiefernwaldes keine Thujenhecke, sondern eine Strauchreihe aus Liguster oder Hainbuche. Generell ist zu sagen, dass sich durch präventive Maßnahmen im angrenzenden Wald, auf den Flächen rund um das Haus oder am Gebäude selbst, viele potenziell gefährliche Situationen vorab entschärfen lassen. Dann ist man nicht davon abhängig, dass die Feuerwehren den sich nähernden Waldbrand rechtzeitig unter Kontrolle bekommen und muss auch nicht befürchten, dass das Eigenheim im Sinne einer Bekämpfungstriage geopfert wird. Das war die vierte Episode von Die Waldbrandforscher. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es darum, ob und wie man die Waldbrandgefahr abschätzen kann, welche Faktoren dabei berücksichtigt werden müssen und weshalb eine hohe Waldbrandgefahr manchmal nur gering ist. Bei Fragen zu den letzten Episoden oder Wünschen zu den noch kommenden, schreibt wie immer eine E-Mail an fire@boku.ac.at mit dem Betreff Podcast.